Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast Folge 7. Wir sind wieder da. 7? 7 ist es eigentlich so, der siebte Mann. Wir gehen auf die Ränge, Egel, oder? Da sind wir doch eigentlich heute gar nicht falsch.
Nee, also Packmas Folge 7, es bietet sich in dem Zusammenhang mit der wunderbaren Herleitung, der siebte Mann bietet sich diese Folge und der heutige Gast ja praktisch an.
Als hätten wir es geplant, ne? Wir wollen uns heute in Richtung Fankurve bewegen. Genau gesagt, in Richtung Fanbeauftragte. Und wenn man es ganz genau nimmt, in Richtung Treffen der Fanbeauftragten der DEL 2020, das ja auch durch die Corona-Krise ein bisschen anders abgelaufen ist, als es in den letzten Jahren der Fall war. Deswegen freuen wir uns sehr, denn dieses Treffen hat am Samstag stattgefunden. Das ist bei dieser Aufnahme vorgestern. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir einen Gast haben, der uns ein bisschen was dazu erzählen kann. Was machen die Fanbeauftragten? Über was wird gesprochen? Welche Einflüsse haben sie? Und welche Entscheidungen sind vielleicht auch getroffen worden? Wir freuen uns auf unseren Gast. Er heißt Günther, aber jeder sagt eigentlich nur Günni. Deswegen sagen wir herzlich willkommen im Packmas Podcast. Günther Günni Vogel, einer der Sprecher der DEL Fanbeauftragten. Schön, dass du da bist.
Einen wunderschönen guten Abend an euch und auch an die Zuhörer.
Günni, eigentlich könnte man sagen, perfektes Timing. Vorgestern hat es das Meeting gegeben, der DEL-Fanbeauftragten. Bevor wir da jetzt direkt drauf einsteigen, was denn da so passiert ist, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen was zu deinem Werdegang, zu deinem Tätigkeitsfeld und dann vielleicht auch so ein bisschen die DEL-Fansprecher im Allgemeinen erzählen. Ich glaube, da können wir einige von unseren Hörern gleich mal an die Hand nehmen und mit arbeiten.
Okay, kurz zu meinem Werdegang. Also Eishockey-affin schon seit jungen Jahren. Das erste Spiel, das ich live im Stadion gesehen habe, war bei der damaligen SGN. Der spielige Mannschaft Nürnberg, das war der Vorgänger vom EHC 80 Nürnberg. Also kann man sich ausrechnen, dass ich inzwischen schon knapp über 30 bin. Hab dann beim EHC 80 in der Anfangszeit, wie sie ganz unten angefangen haben, immer schön in der Bande gestanden, direkt hinter dem Tor, damals noch mit Glühwein und Moonboots, weil es wirklich kalt in den Stadien war. Hab dann so die Spiele verfolgt, dann ein bisschen Auszeit genommen, dann wieder zurückgekehrt, wie dann in der dann neu gebauten Nürnberger Arena das Ganze mehr und mehr geworden ist. Ja, und dann ging es irgendwann mal darum, dass zu all den Auswärtsspielen noch irgendein Busbetreuer gesucht wurde. Das heißt, nach dem Motto, wir haben da einen Bus, der fährt dahin, aber wir haben noch keinen, der sich um den Bus kümmert, dass der auch gut ankommt. Ne? Genau, und dann habe ich gesagt, das habe ich bei ein paar anderen Vereinen schon gemacht, das kann ich auch mal machen.
Das klingt so ein bisschen nach Provisorium, wird zum Dauerzustand.
Wird sehr schnell zum Dauerzustand. Das war damals die Playoff-Serie gegen Hannover. Die haben wir erfolgreich bestritten und deswegen gab es dann die Halbfinalserie damals gegen Düsseldorf. Und dann hat der Kollege angerufen, der damals noch Fanbeauftragte aus Nürnberg, macht Günni, wir hätten da wieder einen Bus nach Düsseldorf am Donnerstag, Abfahrt 11.30 Uhr. Und ich so, okay, das ist schwierig, weil jobmäßig ist mein Vorgesetzter im Urlaub und mein Chefchef erlaubt sicherlich nicht, dass ich meine Mitarbeiter da im Stich lasse, aber ich frage mal. Hin zu ihm, Volker, ich müsste da am Donnerstag deutlich früher gehen. Ja, wann? Ja, so 9:30, 10 spätestens. Das ist deutlich früher. Aber es ist mir eigentlich völlig egal. Wenn der Laden läuft, ist es mir wurscht. Und wenn er nicht läuft, reiß ich dir den Kopf runter.
Klare Ansage. Ach,
wunderbar, klare Ansage, mit der kann ich hervorragend leben. Bin dann also zu meinen Mitarbeiterinnen, war zum ganz großen Teil Mädels. Sagt Mädels, ihr könnt es, ich vertraue euch. Und wenn ihr mich was habt, dann rufte mich an, aber ihr schafft den Tag. Ja, und dann ab dem Zeitpunkt habe ich dann eigentlich praktisch kein Playoff-Spiel mehr verpasst. Und zwar auch in den gesamten nächsten Jahren fast nicht mehr. Und bin dann so da reingeraten in Nürnberg erstmal. War dann auch bei den diversen Treffen der DEL-Fanbeauftragten, das habe ich dann auch kennengelernt. Die damals wirklich noch auch einige Besonderheiten aufwiesen. denke da an ein Treffen, das in Düsseldorf gewesen ist, wo damals ein Riesenstreit noch zwischen DEL und DEB bestand. Das heißt, am Vormittag waren die Herren vom DEL da, am Nachmittag dann die von dem Deutschen Eishockeybund. Und man schafft es auch als erwachsene, ausgewachsene Menschen, auf einem Gang, der einen Meter breit ist, aneinander vorbeizugehen, ohne sich zu berühren und ohne sich in die Augen zu schauen. War damals völlig noch ziemlich viel Knatsch zwischen den beiden Lagern, der ja mittlerweile einigermaßen aufgehört hat. Und die Fanbeauftragten, DEL, wie gesagt, treffen sich inzwischen seit 14 Jahren. Anfangs noch zweimal im Jahr, mittlerweile haben wir es auf einmal im Jahr ausgedehnt, weil was am Anfang alles zu machen ist, ist inzwischen halt sehr viel schon auch in eine gewisse Routine übergegangen. Das heißt, viele Sachen, die wir angepackt haben, sind inzwischen auch laufen und haben jetzt halt seit 12 Jahren dann auch zwei Sprecher, die dann nicht Vorsitzende sind, sondern wirklich nur Sprecher, die ja als Sprachrohr der Fanbeauftragten gegenüber der Liga auftreten, weil es bringt nichts, wenn der Einzelne von jedem Standort mit irgendeiner kleinen Frage an die Liga rangeht, weil dann sagen die, ja, das ist ein lokales Problem in Wolfsburg, das interessiert uns jetzt nicht so. Bloß wenn man halt feststellt, dass diese lokalen Probleme in Wolfsburg auch in Iserlohn und in Straubing und in München auftauchen und es einer gemeinsam dann verkauft, dann hat es ein ganz anderes Gewicht. Und deswegen eben seit 12 Jahren gibt es hier zwei Sprecher und seit 4 Jahren bin ich einer der beiden und bin auch vorgestern bei der Tagung wiedergewählt worden, gehe also jetzt in mein 5. Jahr als einer der beiden Sprecher.
Dann dürfen wir dir ja hier noch gleich mal persönlich gratulieren aus München.
Danke. Dankeschön.
Kann man sagen, dass ihr quasi Interessensvertreter der jeweiligen Fans des jeweiligen DEL-Standortes seid? Ist das, wäre das richtig zusammengefasst?
Ist ein bisschen zwiespältig. Letztendlich sind wir ein Mittler zwischen den Fans und den Clubs. Liegt auch daran, wie die Fanbeauftragten bestimmt werden. Das ist auch eine der Sachen, die wir wirklich beibehalten haben, was mal ursprünglich gewesen ist. Das heißt, die kommen bei einigen Standorten aus den jeweiligen Fanprojekten, werden in München zum Beispiel von den Fans direkt gewählt, sind, anderes Beispiel in Berlin, vom Verein fest angestellt oder werden auch von den Clubs bestimmt. Also das ist wirklich verschiedenste Art und Weise. Letztendlich aber eint alle, dass wir sowohl den guten Kontakt zu den Fans brauchen, allerdings auch den guten Kontakt zu den Clubs. Das heißt, es ist ein bisschen so der Spagat, den wir hier immer versucht hinzubekommen, um die Interessen beider Seiten zu verstehen und dann auch versuchen zu vertreten, der anderen Seite ein bisschen mit Hintergrundinformationen auch klarzumachen, weil auch wenn oft genug ein bisschen Differenzen sind, letztendlich geht es uns allen, sei es die Clubverantwortlichen, sei es die Fans, sei es auch die Spieler, um unseren Sport, um unser Hockey und dass das Ganze auch weitergeht, sich weiterentwickelt.
Kannst du uns vielleicht mal erklären, was denn der Grundgedanke dieses Treffens der DEL-Fanbeauftragten, das jetzt mittlerweile einmal im Jahr stattfindet, immer in der Sommerpause, was da der Grundgedanke ist?
Wie gesagt, der Grundgedanke war einfach auch der, dass man anfangs gesagt hat, wenn einer allein was haben möchte, dann hat er hier kaum Möglichkeiten. Und damals vor 12 Jahren war es halt an jedem Standort irgendwie unterschiedlich gehandhabt. Das heißt, diese Fanbeauftragte war irgendwo im Nirvana irgendwo, ohne jetzt da genau einen Arbeitsauftrag zu haben. Jeder hat sein eigenes Süppchen gekocht. Man hat sich zwar ab und zu mal gesehen, aber so ein regelmäßiger Austausch, auch um zu schauen, Mensch, wie können wir unsere Arbeit auch mal auf vernünftige Füße stellen? Das war eigentlich einer der Grundgedanken. Und da haben wir dann auch angefangen, erstmal zu überlegen, Mensch, was sind die Aufgaben eigentlich der Fanbeauftragten? Haben dann uns im Laufe der Jahre ein Handbuch selbst geschrieben, in dem wir die Aufgaben auch regeln, Rechte und Pflichten. Gab es damals, war ganz witzig, am Anfang will ich noch massive Diskussionen, zum Beispiel um die Thematik Alkohol im Dienst.
Und wir haben gesagt, wie ist denn die Regelung da?
Die Regelung heißt 0,0. Ganz klar, weil die Erfahrung zeigt, wenn ich dann gerade bei Spielen, wo ein bisschen Action ist, wo ich dann den Kontakt zu Sicherheitsleuten, zur Polizei habe. Und ich komme da auch nur mit der Fahne von einem Bier, auch das eine Bier riecht man schon an, bin ich in dem Augenblick als Gesprächspartner, habe ich mich selbst disqualifiziert. Und deswegen einfach die Regelung 0,0. Einige haben gesagt, ja, ein Bier geht doch. Ja, muss bei einem geht halt ein Bier, bei einer geht zwei Bier. Ja. Und so einen Passus nach dem Motto, man darf nicht offensichtlich betrunken sein, den legt auch wieder jeder selber aus. Und deswegen haben wir gesagt, nee, dann gibt's nur eine Regelung, die wirklich sauber ist und die heißt halt 0,0. Und inzwischen ist es auch so, wir haben auch an einigen Standorten halt ein paar mehr Kollegen. Das heißt, es gibt zwei, die zum Beispiel offiziell im Dienst sind und zwei andere, die halt mit dabei sind, die inzwischen auch alle sagen, ja, auch wenn ich jetzt privat da bin, gut, ich kann mal ein Bierchen trinken, aber nach dem dritten, vierten werde ich immer noch als Fanbeauftragter gesehen, was auch eine gute Sache ist. Das heißt, die Fans kennen mich so und damit ist halt Zusaufen in der Halle beim besten Willen nicht mehr möglich. Aber wie gesagt, ist halt auch, wenn man sich so ein paar Rechte haben möchte, muss ich auch sagen, wie komme ich dem anderen entgegen? Wozu verpflichte ich mich auch, um hier glaubwürdig zu bleiben?
Ja. Im Dienst bin ich quasi immer, wenn ich in Sachen Eishockey unterwegs bin, oder?
Korrekt. Im Prinzip ja. Das heißt, also ich kann zwar ab und zu mal sagen, wir haben uns dann auch als Erkennungsmerkmal so Umhängeausweise, die auch ligenweit anerkannt sind,
ja,
mit dem DEL-Logo auch drauf, den kann ich auch mal runtertun, um zu signalisieren, ich bin heute mal auch privat da. Dann kann ich, wie gesagt, auch mal ein Bierchen mittrinken, aber mehr halt auch nicht.
Okay.
Macht aber auch Sinn. Es ist, ihr seid, ich würde es so interpretieren, ihr seid halb Fan, aber ihr seid auch halb Vereinsvertreter.
Richtig.
Und deswegen ist, denke ich, eine gewisse Etikette einfach auch notwendig.
Ist notwendig, richtig. Und das sind halt auch Sachen, die wir gemeinsam auch erst Stück für Stück lernen mussten. Und das war halt auch eine der Aufgaben, wo wir gesagt haben, das geht halt auch bloß gemeinsam. Und mittlerweile haben wir es halt auch so weit geschafft, dass dieses Handbuch auch von der Liga aus anerkannt ist, dass die Fanbeauftragten auch in den Durchführungsbestimmungen der DEL mit aufgeführt sind. Das heißt, da steht inzwischen drin, dass jeder Verein Fanbeauftragte zum Beginn der Saison zu melden hat. Das war auch ein Punkt, den gab es vorher überhaupt noch nicht. Das war dann so, gerade am Anfang diese Arbeit, uns da wirklich mal zu verankern, weil damit kann ich dann auch wieder gewisse Rechte ableiten. Dazu gehört halt auch das oder Pflichten, dass ich halt bei den Auswärtsspielen jemanden dabei habe. Gut, wenn ich dann natürlich hin muss, dann besteht natürlich auch wieder zu sagen, okay, wie schaut's dann mit der Entlohnung aus? Fahrtkosten hin und her. Das war hier dann auch ein bisschen den Aufwand, weil ich sage, wir haben zwar zum großen Teil Freikarten für die Spiele, aber es gibt genügend Spiele, von denen sehe ich gerade noch das Eröffnungsbulli. Und das war's dann.
Aber wie ist das mit den Kosten geregelt?
Ist auch noch von Standort zu Standort unterschiedlich. Wie gesagt, wir haben, ich habe es vorhin gesagt, in Berlin jemanden, der fest angestellt ist. Mhm. Wir haben einige Kollegen, die sind vom Verein als Minijobber beschäftigt. Mhm. Und es gibt einige, die da wirklich rein aus der Fanszene vor allem kommen, die halt vom Verein auch gar nichts kriegen. Das ist auch einer der Punkte, wo wir daran arbeiten, hier eine gewisse Vereinheitlichung ein bisschen hinzubekommen. Uns geht es hier nicht darum, dass wir jetzt hier Reichtum erscheffeln und sagen, wir wollen das Geld verdienen, sondern es geht halt wirklich darum zu sagen, Mensch, ja, da wird eine Arbeit auch geleistet. Und gerade im Bereich, was auch, wenn ich noch selber Geld mitbringe und Geld und Zeit mitbringe, dann muss da irgendwie ein bisschen eine andere Lösung her.
Ja, du solltest ja grundsätzlich auch auf Auswärtsfahrten präsent sein.
Sprich,
du hast ja immer einen Aufwand, einen zeitlichen oder auch einen monetären, weil irgendwie musst du auch hinkommen.
Korrekt.
Der steht jetzt seit wie lange in den Durchführungsbestimmungen?
Also der erste Punkt, wo wir drin standen, war eher indirekt, nämlich dass es vor den Spielen ein Sicherheitsgespräch auch mit dem Fanbeauftragten des Gastvereins geben muss. Das ist schon seit ein paar Jahren drin. Und dass wir jetzt so explizit drin stehen, ist seit 4 Jahren mittlerweile. Und seit 2 Jahren ist auch die Sprecher mit drin. Also ist eine Sache, die einfach Zeit bedarf, wo wir auch selber in der Pflicht sind, den Clubs immer wieder klar zu machen, was wir hier machen, ist eine Arbeit auch für den Club, wo auch der Club selber Vorteile von sieht, weil wir halt im Gespräch mit Fans viele Sachen, die ansonsten vielleicht zu einer Eskalation führen könnten, schon im Vorfeld abfedern. Aber es ist eine Schwierigkeit, wenn ich kein Ergebnis sehe, weil halt eben nichts passiert ist, dann ist es schwer, das wieder entsprechend zu verkaufen. Das haben wir in allen Bereichen so. Aber daran arbeiten wir Stück für Stück auf jeden Fall noch weiter.
Im Grundsatz muss es ja auch im Interesse der jeweiligen Clubs sein, dass das vernünftig abläuft, ne?
Logisch.
Unabhängig von irgendwelchen Durchführungsbestimmungen ist es ja für die Clubs auch gut, weil sie ja auch einen Ansprechpartner wieder für sich haben in die Gegenrichtung.
Völlig klar. Das ist, da, uns hat aber das halt auch eben selbst gefordert, hier immer auch wieder Flagge zu zeigen und auch immer wieder dran zu arbeiten und zu zeigen, Mensch, wir machen da was. Und wie gesagt, das wird jetzt zur nächsten größeren Aufgaben, die wir gruppenintern haben, die wir hier dran arbeiten. Mhm. Und es war halt, der Anfang war immer noch ziemlich einfach vor in den ersten Jahren, weil wir wirklich dann noch auf ganz offenen Feld waren und weil auch die Forderungen natürlich noch sehr, sehr beschränkt waren. Bloß inzwischen werden halt die Bretter dicker und da muss man halt ab und zu mal auch mit Geduld und etwas länger dran bohren, bis man dann mal irgendwann durch ist.
Bei euren Treffen dieses Jahr war Corona-bedingt einiges anders. Kannst du uns vielleicht mal kurz noch, bevor wir auf das vorgestrige Treffen eingehen, kurz mal erklären, wie dieses große DEL-Fan-Beauftragten-Treffen einmal im Jahr abläuft und was der Grundgedanke ist und wer daran teilnimmt?
Prinzipiell angefangen haben wir eigentlich mit einem Samstag jeweils. Also Samstag früh anfahren und dann so von 9 oder 10 Uhr bis um 15 Uhr treffen. Das waren die Anfangsjahre. Mittlerweile ist das Ganze auf 3 Tage ausgedehnt. Das heißt, wir starten schon am Freitagabend mit dem etwas informellen Teil, der aber ganz, ganz wichtig ist, weil das, da kann man die ganzen Sachen, die so im Verlauf der Saison vorgefallen sind, mal im Vier-Augen-Gespräch klären.
Das nennt man und, ja neudeutsch mittlerweile Come Together am Vorabend.
Ja, oder? Wir haben es auch schon so drinstehen. Come Together. Und vor allem ist es auch immer für die Fans ganz wichtig, auch wenn sie da zu dem Zeitpunkt noch nicht viel davon wissen, dass wir zu diesem Zeitpunkt normalerweise den Spielplan schon haben, sagen wir auch. Aber
ist aber für euch auch wichtig, ihr müsst ja auch planen.
Ist für uns auch wichtig, ganz genau, weil gerade diese großen Fahrten, Sonderzüge und ähnliches, da waren dann auch schon bei diesem Treffen die entsprechenden Weichen gestellt, Kontakte ein bisschen nach dem Motto, was ist darauf zu achten und da ein bisschen Gespräche geführt, gehört einfach auch mit dazu. Und dann ist der Samstag dann der Arbeit gewidmet, je nachdem, ob es jetzt mehr Internetsachen sind oder dann auch teilweise mit Gästen. Wir hatten jetzt bei dem Online-Treffen gestern den Jörg von Ameln und den Konstantin Krüger, ihres Zeichens der Leiter Spielbetrieb und der Pressesprecher der DEL mit dabei zu einem gewissen Zeitpunkt, hatten beim letzten offiziellen regulären Live-Treffen in Düsseldorf, dann auch gut Jörg von Ameln war immer mit dabei, hatten dann damals auch den Schiedsrichter, wie heißt jetzt wieder?
Den Brüggemann.
Den Lars Brüggemann mit dabei, richtig. Hatten auch Vertreter vom Magenta TV, Holger Speckham mit dabei. Also halt alles auch die Menschen, wo wir sagen, mit denen hat jetzt der Fan selber nicht so viel zu tun, aber das sind diejenigen, an die wir die Wünsche, die die Fans haben, auch adressieren können.
Das heißt auch eine Organisation wie Magenta TV, die ja erstmal sagen könnten, ja gut, wir machen hier Medien. Was ihr auf den Rängen tut, ist für uns erstmal gar nicht so wahnsinnig wichtig. Auch die sind durchaus da immer gesprächsbereit?
Die sind gesprächsbereit. Ist zwar auch noch ein bisschen Zeit, bis sie dann alles umsetzen, was wir wollen, logischerweise, aber ich meine, gesprächsbereit ist da und der Austausch ist auch ein wichtiger, weil ich sage mal, zu dem Produkt Eishockey, auch wenn ich mich mit dem Wort Produkt nicht ganz wohlfühle, aber zu dem, was ich hier übertragen, zählt halt nicht nur das, was unten auf dem Eis passiert, sondern da zählt auch die Stimmung von den Rängen. Das haben wir auch schon im Stadion, wo es dann ab und zu mal so ein bisschen Streitereien zwischen der aktiven Fanszene in den Kurven und den, ich sage auch wieder in Anführungszeichen, Eventis in den Logen ein bisschen geht. Aber auch das, sag ich mal, die beiden brauchen sich auch gegenseitig. Der Fan in der Kurve braucht den Logengänger, weil nämlich der mit seinem Geld dafür sorgt, dass auch guter Sport unten bezahlbar gemacht wird. Genauso aber braucht auch der Logengänger den Fan in der Kurve, weil auch der will nicht nur die Spieler auf dem Eis unten rumlaufen sehen, der will diese Atmosphäre in den Hallen haben. Und ich glaube, jeder, der Eishockey liebt, weiß, dass einfach auch diese Atmosphäre ein ganz wichtiger Punkt mit dabei ist.
Absolut, ich glaube, das geht jedem so. Also wenn dann nur die viel zitierten Klatschpappen sind oder nur das Sektgläschen und einmal ein bisschen applaudieren für eine schöne Aktion, das ist nicht klar, was unseren Sport ausmacht.
Klar, wobei ich jetzt gegen Klatschpappen, ich bin auch kein Riesenfreund davon, aber das Erstaunliche ist, dass dann eben auch auf den Sitzrängen die Leute plötzlich mitmachen. Das heißt also, mit den Händen klatschen, das ist dann, naja, aber wenn du das Ding in der Hand hast, klatscht du automatisch mit. Und sie lassen sich dann halt auch von der Stimmung aus dem Kurs mit anstecken. Und deswegen sage ich, diese Wort-Eventi gefällt mir nicht so ganz. Auch die Leute, die hier in den Logen sitzen, sind auch Fans.
Oh ja.
Die gehen auch zum Hockey, weil es ihnen auch wirklich Spaß macht. Und nicht bloß, um jetzt hier gesehen zu werden und hier Gläschen Sekt zu schlürfen, sondern weil sie auch wirklich, und das macht unseren Sport auch aus, sich dann mal auch irgendwann von diesem Virus Eishockey haben infizieren lassen.
Ja, ich gehe doch raus, wenn einer auch so ein Dauer-VIP-Ticket hat und da Geld und Zeit investiert, dass er das nicht nur tut, um zwei Gläser Freibier zu trinken.
Ja, korrekt.
Ihr wärt aber auch für diese Fans, wärt ihr auch Ansprechpartner, ne?
Sind wir auch Ansprechpartner, also, wie ich sagte. Und der Kontakt ist auch in diese Szene, in diesem Bereich mit, zwar nicht in dem Maße vorhanden, aber durchaus auch, weil auch deren Ansprüche sind auch Fanansprüche, wo wir sagen, Mensch, gibt's da irgendwas, wo wir was besser machen können, wo wir es weitergeben können? Wobei also da halt dann viele dann halt auch zur Geschäftsführung des Clubs einen eher kürzeren Draht haben und nicht unbedingt immer auf die Fanbeauftragten als Mittel angewiesen sind.
Ja, aber grundsätzlich könnten die auch, also weil man hat ja erstmal, hat man ja immer als Fan die Stehplätze vom geistigen Auge.
Der klassische Ausdruck, die Fans.
Steckt ja auch noch viel mehr dahinter, Rollstuhlfahrerplätze etc. etc. Was ihr auch alles im Auge haben müsst im Prinzip.
Richtig, deswegen, wir haben ja zum Beispiel unseren Season Guide oder unseren Stadion Guide, ein Produkt, das wir jedes Jahr wieder aktualisieren, wo wir halt für die Fans, die irgendwo auswärts hinfahren wollen, Informationen zusammengefasst haben, wo gibt's die Tickets, wo ist der Gästeblock, was kostet das Essen, was kosten die Getränke, was ist zu beachten, was darf an Materialien mitgenommen werden, was muss extra angemeldet werden. Das waren vorher so 2 Seiten, ist inzwischen auf 3 Seiten aufgebohrt, weil wir inzwischen als auch für die Handicapped-Fans hier mit drin haben, was ist da zu beachten, wo gibt's Tickets und es ist wirklich schade, dass halt beim Bau der Hallen damals auf Rollifahrer zum Beispiel noch nicht so geschaut werden konnte oder nicht geschaut wurde. Und gerade für Rollifahrer, ich kann es von Nürnberg aussprechen, sind halt von diesen nochmal verdoppelten Anzahl an Rolliplätzen gibt es noch 2 freie Plätze meistens und der Rest ist mit Dauerkarten belegt. Und es sind auch Fans, die da wirklich volle Kanne mitgehen. Ist auch in vielen anderen Stadien so. Und es ist halt immer schade, wenn dann bloß mal 1, 2 mitfahren können. Aber wie gesagt, diese Sachen, was hier zu beachten ist, haben wir hier auch mit drin, weil auch das Fans sind, wie jeder andere auch, ja, die aber halt absolut auch auf andere Sachen schauen müssen. Und das machen wir auch gerne mit dazu. Und wahrscheinlich wird es jetzt in der Saison noch eine 4. Seite geben, die dann heißt Hygienevorschriften.
Das ist die perfekte Überleitung, Güni. Das hätten wir gar nicht besser hinkriegen können, als hätten wir es geplant. Wichtiges Stichwort. Und das ist wahrscheinlich das Thema, auf das alle warten, beziehungsweise das einfach auch besprochen werden muss, weil es mittlerweile wieder ein bisschen Bewegung gibt und erste Weichenstellungen. Und da war das DEL-Fanbeauftragten-Treffen sicher auch eine davon. Güni, was kannst du uns denn sagen über den Stand der Dinge in Sachen DEL-Saisonplanung? Das ist ja auch ein Thema, das grundsätzlich jedes Jahr bei euch besprochen wird, aber in diesem Jahr natürlich im ganz Besonderen. Über die Gründe haben wir, glaube ich, schon, die haben wir genügend angesprochen, angeschnitten, weiß jeder. Richtig. Was ist denn da jetzt der Stand der Dinge? Was ist dein Stand der Dinge?
Also, bisschen ausholen. Was immer in der Presse wegen rumgegeistert ist, war diese Taskforce, die hier existiert, bestehend aus Vertretern DEB, DEL, Ärzten, Medien, also wirklich bunt gemischt, um hier die Situation von vielen Seiten, verschiedenen Seiten zu beleuchten, die verschiedene Aufgaben hatten. Die erste Aufgabe hat erstmal geheißen, versuch überhaupt mal Spieler aufs Eis zu bekommen, damit sie überhaupt mal trainieren können. Nächster Schritt ist dann, wie kann ich einen Spielbetrieb generell überhaupt hinbekommen? Da sind sie schon mal ziemlich weit. Die DEB hat zum Beispiel jetzt für die Damenbundesliga, für die unteren Ligen und auch für die Jugend schon mal den Saisonstart terminiert. Das heißt, hier sind die Spiele schon mal so weit, das Konzept stehen, dass hier die Spiele auch stattfinden können.
Kannst du uns vielleicht den Termin gleich hier nochmal nennen? Nicht, dass wir im Nachhinein, dass es heißt, die auf solche Themen sind nicht angegangen.
Müsste ich jetzt nachschauen, aber ist auf der Seite der DEB, das DEB, DEB-online.de, jederzeit zu finden, wo eben hier schon terminiert ist, wann die U20, wann die U17 anfängt, wann die Frauen anfangen. Okay. So, der Bereich ist also weitgehend safe. Gut, braucht noch einige Zustimmung, aber ist auf jeden Fall von der Planung her safe. Nächster Punkt ist dann, wir spielen mit Profis und Zuschauern in der Halle. Dazu vorneweg, was klar ist, ein Eishockey ohne Zuschauer können wir uns nicht leisten. Weil anders als im Fußball, wo wir diese Geisterspiele haben oder hatten, ist es halt so, dass die Struktur, wo die Gelder herkommen, ganz andere sind. Fußball habe ich teilweise um die 50%, 60%, 70% der Einnahmen aus TV-Geldern. Beim Eishockey ist der Prozentsatz massiv geringer. Das heißt, wenn ich nur die Sponsorengelder und nur die Einnahmen aus den TV-Geldern habe, dann kann ich die Liga ab November, Dezember mit dann 8 und ständig schrumpfender Zahl weiterführen. Das heißt, dann würden etliche Vereinsclubs das Ende der Saison nicht erleben. Das ist völlig klar. Das heißt, wir brauchen die Zuschauer. Das ist immer klar. Also brauche ich ein Konzept, wie ich die Zuschauer reinkriege. Aber bevor ich die Zuschauer reinkriege, muss ich mal schauen, wie schütze ich die Spieler.
Ja.
Die Spieler sind Angestellte des Vereins.
Dann sind wir ganz schnell im Arbeitsschutzrecht, ne?
Richtig. Der Club muss also aufpassen, dass den Spielern nichts passiert. Weil angenommen, ein Spieler auf dem Weg zur Halle trifft sich mit dem Fan, steckt sich an. Arbeitsschutz sagt, hallo, lieber Club, du hast anscheinend nicht aufgepasst, dass dein Mitarbeiter entsprechend geschützt worden ist. Tja, und hier ist jetzt wirklich momentan die große Schwierigkeit, wie trenne ich schon mal ganz brutal die Spieler, die Off-Ice-Offiziellen und die Fans. Schönes Beispiel, der Spieler muss auf die Strafbank. An der Strafbanktür steht einer, der die Tür aufmacht. Das ist kein Spieler. Also sind da wirklich noch sehr, sehr viele Sachen zu beachten oder auch dann Spielberichtsbogen muss unterschrieben werden. Dann habe ich wieder den Kontakt zwischen Schiedsrichtern und den ganzen Off-Ice. Da muss ich auch wieder einen Platz finden, wo dann der eine unterschreibt und der andere das dann die Zettel dort wieder abholt, um hier Kontakte entsprechend zu vermeiden. Das sind schon mal Herausforderungen, die beim ganzen Spiel mit dabei sind. Was gut gehen kann im Hockey, ist halt die Thematik Nachvollziehbarkeit. Jeder Dauerkarteninhaber ist namentlich bekannt. Das heißt, wenn hier irgendeiner infiziert ist, kann ich schnell nachvollziehen, wo hat er seinen Platz, wo war er gesessen. Wenn er denn gesessen ist, Frage ist wieder, in wie gehen wir mit Stehplätzen um? Hier gibt es noch keine offizielle Regelung. Ganz klar, aber die Vermutung, dass halt die Stehplätze durch Sitzplätze ersetzt werden, ist was, was in Köpfen auf jeden Fall rumgeistert. Natürlich gibt es Stadien, die können sowas leicht machen. Gerade die Multifunktionshallen, wo ich für diverse Konzerte die ganze Bestellung schon mit da habe. In anderen reinen Eishockeyhallen wird es das dann eine Herausforderung, weil Klappstühle hinstellen ist jetzt auch nicht gerade der Weisheit letzter Schluss. Und das Ganze immer noch vor dem Hintergrund, dass sich die gesetzlichen Bestimmungen von Bundesland zu Bundesland noch unterscheiden teilweise. Und das, was heute gilt, morgen vielleicht schon nicht mehr gilt. Das, was heute gilt, vielleicht in 2 Wochen schon ist genau das Gegenteil da ist. Dass es in 2 Wochen deutlich einfacher ist. Aber auch halt die Gefahr, dass in 2 Wochen das Ganze dann schlimmer wird. Und dass dann Sachen, die jetzt möglich sind, dann plötzlich nicht mehr möglich sind. Und das ist momentan wirklich eine Sache, die das Ganze extrem schwierig macht. Bis hin eben zu den Spielern aus Übersee. Wann kommen die rüber und sonstige Sachen. Führt halt dazu, dass, was ich jetzt in der Presse gelesen habe, wohl Gernot Trippke gegenüber dem Eishockey-Magazin gesagt hat, ja, wir werden erst im November anfangen. Das ist Zitat aus der Presse, ich kann es nicht belegen, liegt mir persönlich nicht vor, aber ist etwas, was jetzt von mir persönlich dort durchaus Sinn macht, zu sagen, ich warte lieber, bis das Ganze wirklich auch sauber läuft und bis ich auch die Zuschauer reinholen kann. Weil wir haben natürlich dann die Schwierigkeit mit dem Spielplan. Wenn ich 6 Wochen später anfange, muss ich versuchen, irgendwo diese 6 Wochen wieder reinzuholen.
Es sind 6 Wochen, sind 12 Spiele.
Sind 12 Spiele. Gut, 2 Wochen schenkt mir die IHF, indem sie die WM später beginnen lässt. Habe ich schon mal da wieder 4 Spiele gewonnen. Aber habe ich halt immer noch 8 Spiele. eine der Überlegungen, die man anstellen kann, ist zu sagen, Playoffs vielleicht bloß noch Best of Five. Gewinne ich auch wieder einiges dabei. Mhm. Was aber, ich sage jetzt, aus Fansicht ganz wichtig ist, Hockey ohne Playoffs geht nicht. Nein. Also das ist was, wo wir von uns aus sagen, auch als Fanbeauftragte, nein, eine Hockeysaison, die nach Abschluss der normalen Regular Season mit der Tabelle endet, nee, da fehlt irgendwas. Und gerade diese Playoff-Zeit gehört einfach auch richtig mit dazu.
Und das hatten wir jetzt in diesem Frühjahr, wo die Saison nach der Hauptrunde beendet wurde und wo ganz klar war, der Hauptrundensieger, in dem Fall der EHC Red Bull München, wird zum Meister ernannt. Und der Verein, die Red Bulls, wollten das selber auch nicht, weil sie sagen, richtig, das ist nicht eine Eishockey-Saison, wie ein Meister gekrönt werden soll.
Ganz klar. Wie gesagt, deswegen eben die Sache, dass wir sagen, okay, mit November komme ich noch einigermaßen hin, mit einigen Schwierigkeiten. Das heißt, es wird dann halt doch auch einige Spiele unter der Woche geben müssen. Aber ich glaube, in dem Fall haben die Fans auch Verständnis dafür, dass wir hier halt auch ein bisschen Spiele unter der Woche haben. Was dann natürlich hinzukommt, ist dann die Thematik Hallen. Dass wir sagen wollen, okay, wir gehen jetzt in den Mai hinein mit Eishockey-WMS später. Gerade die Multifunktionshallen, die Idee, dass man im Mai dort ein Konzert nachholen könnte, hatten auch schon einige Künstler, deren Konzerte jetzt durch Corona abgesagt wurden. Das heißt, es wird auf jeden Fall an einigen Standorten Schwierigkeiten geben, die Hallen dann auch wieder zu allen Terminen zu bekommen. Heißt, dass es halt dann auch der Hallennot gehorchend einige Spiele an ungewöhnlichen Wochentagen geben könnte. Ja. Dass man sowas natürlich versucht, generell zu vermeiden, ist klar. Aber ab und zu mal muss man halt vielleicht in den sauren Apfel beißen.
Es könnte rein theoretisch, aber das ist auch wieder von Standort zu Standort unterschiedlich. Ich denke jetzt gerade an Berlin, die theoretisch noch in der Hinterhand den Wellblechpalast hätten, wobei es dann auch wieder schwierig ist, dort das Konzept 1:1 zu übertragen.
Die Schwierigkeit ist dann auch wieder, wie viele Zuschauer bekomme ich rein. Wellblechpalast hatten wir als Nürnberger vor ein paar Jahren das Vergnügen, weil Berlin, was wir vorher nie bedacht hatten, in die Pre-Play ausgerutscht sind. Und das war ja aus Berliner Sicht völlig undenkbar. Deswegen haben sie der Halle gesagt, also da sind Pre-Playoffs, da könnt ihr locker in der Mercedes-Benz Arena was anderes machen. Das ist kein Thema, weil wir brauchen sie erst wieder zu den regulären Playoffs. Ja, dann mussten sie den Wellblechpalast. Was dann zur Folge hatte, dass die Zahl der Zuschauer, die damals rein durften, geringer war als die Zahl der Dauerkarten.
Ich würde sagen, also da kommst du ja vielleicht tatsächlich an eine Stelle, wo du als ein oder anderer Verein sagst, wenn du sagst, ich darf meine Halle nur zum Drittel auslassen, dass ich mehr Dauerkarten verkauft habe als...
Die Gefahr besteht doch, Gefahr besteht durchaus, weil wenn ich sage, ich habe jetzt hier 4.000 Dauerkarten und darf jetzt mit Abstandsregelung und Pipapo bloß noch 3.500 reinlassen, dann gibt's ein Problem.
Ja, wir hatten bei uns in dem letzten Stammtisch, hatten wir darüber gesprochen, wie es in München aussieht. Hallenkapazität 6.100 gerundet, davon aber nur 1.500 Sitzplätze. Ja, und wir wissen, dass die Sitzplatzauslastung in München bei 95% liegt. Ja. Da sind auch sehr viele Dauerkarten dabei. Wir haben mittlerweile eine sehr, sehr, sehr lange Warteliste, was Sitzplatzdauerkarten angeht, damit im regulären Verkauf auch noch was da ist. Ja. Das zeigt das Problem eigentlich ziemlich deutlich, was jetzt hier auf uns zukommt.
Richtig. So, und wenn ich dann eben hier noch mit 1,50 Meter Abstand arbeiten müsste, heißt es halt, dass ich von den Sitzplätzen gerade nochmal 25% übrig behalte. Weil ich nicht nur in jede zweite Reihe und in jeder Reihe jeden zweiten Platz verlassen muss. Bleibt noch ein Viertel übrig.
Ja.
Puh, jetzt wird schwierig.
250 Zuschauer in München zum
Beispiel. Ja, hurra, Jens. Deswegen einer der Punkte, woran die Liga auch mit arbeitet, zu schauen, ob man diese Abstandsregelung nach Möglichkeit auf 1 Meter, Äftel sogar auf 80 Zentimeter verkürzen kann. Ob das dann mit Masken ist oder ohne Masken, meine persönliche Vermutung eher mit Maske. Dass dann auch Torjubel und so weiter mit um die Hals fallen, aus heutiger Sicht schwierig ist. Was jetzt, das war in der Fußballspiel, glaube ich, in Dänemark, das kurz vor einem Abbruch stand, weil nach einem entscheidenden Tor sich alle Fans um den Hals gefallen sind. Und dann heißt es, okay, hoppla, was wir jetzt hier treiben, ist pandemiemäßig total kontraproduktiv. Und da stand das Spiel kurz vor dem Abbruch. Und das ist nicht eine Sache, die man sich überhaupt nicht leisten kann, sondern man muss dann schon schauen, was ist erlaubt, was geht. Und da ist eine Sache, wo wir sagen, auch an die Liga, das war auch eine der Themen, wenn ihr hier irgendwas habt, worauf zu achten ist, nehmt uns frühzeitig mit ins Boot und wir werden auch von uns aus aktiv sammeln, was ist aus Fansicht auch wirklich nötig, was brauchen wir, was ist alles auch aus unserer Sicht zu bedenken, weil wir halt durch die Nähe zu den Fans, wir sind selber auch Fans, logischerweise nicht bloß der Auftrag, sondern auch Fans, hier natürlich auch auf einige Sachen vielleicht achten, die jemand, der das Ganze von außen sieht, vielleicht nicht gleich in den Sinn kommen.
Wir haben natürlich auch das Problem, dass man, sobald Zuschauer in eine Halle gehen, es entstehen erst einmal Kosten. Sicherheitsdienst, Verpflegung, Einlasskontrollen, Sanitäter, Brandschutz, ja. Die müssen ja auch gezahlt werden. Das heißt, es gibt irgendwann, haben wir, glaube ich, in der Wirtschaft mal gelernt, den Break-Even-Point ab dem Zeitpunkt, dass sich überhaupt rentiert.
Richtig. Ganz klar, es ist es vielleicht sogar günstig, also bevor ich jetzt bloß 1.000 Zuschauer in die Halle lasse, ist es vom Gesamtergebnis vielleicht sogar günstiger zu sagen, ich spiele gleich ganz ohne Zuschauer, weil es von dem Kostenfaktor her dann besser ist.
Ein Spagat, der da gemacht werden muss. Und jeder Standort ist anders betroffen.
Richtig. Wäre das aber denkbar, dass ein Standort sagt, für uns rentiert sich das nicht, aber wir haben kein Problem, ohne Zuschauer zu spielen, weil wir es trotzdem irgendwie federn können, keine Ahnung?
Also ich kenne keinen Club, der das ohne Zuschauer federn kann. Diejenigen, die vielleicht am ehesten noch eine Chance hätten, mögen mir jetzt verzeihen, die lieben Grizzlies, wäre Wolfsburg, die halt mit einem deutlich höheren Anteil vom Sponsor her arbeiten. Aber selbst da ist es schwierig, ganz ohne Zuschauer zu arbeiten. Und wenn ich es ganz ohne mache, ich habe es vorhin gesagt, dann werde ich ab November, Dezember eine aller 10 kleine Ligalein, eine stückweise Verkleinerung der Liga, dass jede Woche oder alle 2 Wochen ein Club sagt, Feierabend, wir sperren jetzt zu.
Können wir festhalten, der Austausch hat das ergeben, ohne Fans Eishockey macht keinen Sinn. Es muss ein Weg gefunden werden, zumindest eine bestimmte Anzahl an Zuschauern in die Hallen zu lassen, unter Auflagen, unter Hygienevorschriften. Ansonsten rentiert sich, unleidiger Ausdruck, das Produkt Eishockey, das Gesamterlebnis Eishockey, das Unternehmen Eishockey wird sonst nicht funktionieren.
Richtig. Das ist Fakt. Und wir brauchen auch für einige der Clubs zwingend die nötige Anzahl an normalen Saisonspielen. Heißt, der Spieler bekommt sein Gehalt im Monat. Wenn der in dem Monat 2 Spiele macht oder 5 Spiele macht, ändert an seinem Gehalt erstmal nicht allzu viel. Weil schon einige dann die Idee hatten, Mensch, wir könnten doch, wenn wir die Saison verkürzen, vielleicht so eine bloß Einfachrunde und danach lange Playoffs oder eine Einfachrunde und danach nochmal die Ungeraden und die Geraden genannte. Also an diesen, ich sag mal, 13x2 Heimspielen in der Vorrunde ist beim besten Willen nicht zu deuteln, weil ohne die, wenn nicht irgendwo anders her eine Kompensation kommt, würden die Clubs ohne diese Heimspiele wirklich auch dann einige pleite gehen, ganz klar.
Also eine Halbsaison ist quasi auch ausgeschlossen?
Ja.
Eher noch verkürzte Playoffs?
Vom Machbaren her, das ist mir die Sache. Klar, der Wunsch ist, komplette Saison mit kompletten Playoffs. Das ist das absolute Ziel. Bloß wenn ich irgendwann mal merke, dass das Ziel nicht erreichbar ist, aus Gründen, die von uns hier keiner so verantworten hat, dann muss ich eben schauen, was ist das geringere Übel? Was ist die am wenigsten schlechte Lösung von denen, die übrig bleiben?
Das ist dann natürlich, dass du dort sparst, wo variable Spiele sind.
Richtig.
Das sind die Playoffs.
Richtig, aber wie gesagt, aber Playoffs ist eben halt auch die Sache, die natürlich auch von der Medienpräsenz her was ganz Wichtiges ausmachen, wo man natürlich auch dann über Magenta TV, über Sport 1 an Quoten rankommt, die halt unter der normalen Saison nicht ganz zu erreichen sind. Das heißt, die wollen natürlich auch dieses Produkt Playoffs gerne mit behalten. Da brauchen sie auch dringend.
Wie läuft jetzt in dem Punkt die Kommunikation zwischen euch und der Liga? Also kommt die Liga in regelmäßigen Abständen ums Eck und sagt so und so sieht's gerade aus? Oder binden die euch jetzt schon aktiv ein?
Aktuell ist ein Austausch da. Aktiv einbinden ist in dem Fall dann, kommt dann erst Stück für Stück, weil ich sag mal, was in den einzelnen Hallen passiert, da wird von der Liga ein Rahmenplan geliefert. Was ist vom Rahmen her wirklich zu machen? Wie es dann ausgestaltet wird, ist wirklich dann auch Hallensache, weil hier natürlich die Gegebenheiten von Halle zu Halle unterschiedlich sind. Ich kann nicht jemandem vorschreiben, macht es so und so und er sagt, ja, unsere Halle gibt es gar nicht her. Ich kann jetzt sagen, wir brauchen 7 Eingänge für jedes Spiel und dann sagt Straubing oder auch ihr in München, ja, wir haben aber bloß 2 oder 4. Und wir können jetzt innerhalb der nächsten Wochen die Halle nicht umbauen.
Ja, du hast ja auch vielleicht von Bundesland zu Bundesland noch unterschiedliche Regelungen. Ist ja auch noch.
Das kommt auch mit dazu. Das heißt, es wird von der Liga her einen Rahmenplan geben. Und der geht dann an die Clubs. Und ab Zeitpunkt, wenn wir sind mit diesem Rahmenplan auch schon mit der Liga im Gespräch. Das heißt, neben diesem Treffen, wo die Ligenvertreter mit da sind, haben die beiden Fanbeauftragten Sprecher, haben wir einen einigermaßen regelmäßigen Termin, wo wir uns auch mal mit dem Jörg von Ameln telefonisch zusammensetzen, austauschen, was gibt's aktuell an Themen und wo läuft's momentan, um das auch dann wieder an die Kollegen weiterzugeben oder auch die Ideen von den Kollegen hier mit gemeinsam dann zu formulieren. Also der Austausch ist nicht bloß auf ein Treffen im Jahr, sondern der ist wirklich sehr, sehr regelmäßig vorhanden.
Wird wahrscheinlich auch in der Zeit jetzt ein bisschen regelmäßiger stattfinden, als es im Normalfall vielleicht wäre.
Im Normalfall ja. Das Dumme ist halt, dass sowas genau noch niemand was sagen kann. Das ist halt diese Ungewissheit. Das ist das, was am meisten zehrt. Dass du sagst, ich mache jetzt einen Plan, hurra, und es ist alles stimmig. Hm. Und eine Woche später sage ich, okay, und jetzt schmeiße ich ihn wieder weg, weil der hat jetzt mit dem, was jetzt möglich ist oder was nötig ist, leider einige Sachen nicht drin. Wir fangen wieder von vorne an. Das ist wirklich eine Sisyphus-Arbeit, die hier von den Verantwortlichen geleistet wird.
Du hast ein gutes Stichwort gebracht. Wir wollen einen Schritt weitergehen, und zwar Magenta TV. Übertragungsrechte, Übertragungsarten, Übertragungswege, Spieltage, Aufteilung der Spieltage, das ist natürlich auch ein Thema, hast du vorhin ja schon mal kurz angedeutet. Ja. Wie ist denn da vielleicht auch mit Blick auf die noch unklare Austragung der Saison 2021, wie war denn da der Austausch mit Magenta TV als offizieller Medienpartner der DEL?
Also jetzt, was die neue Saison betrifft, wenn wir es in den nächsten Wochen anfangen, wenn wir irgendwie ein bisschen was haben, worüber man sprechen kann. Weil meine persönliche Meinung, nichts ist schlimmer, als ein Gespräch zu führen, ist in so einem schwammigen, was hätte, wäre, wenn. Und bei Westwind machen wir das und bei Sonne ist das und bei Regen so. Es ist in vielen Bereichen nicht Fisch, nicht Fleisch. Wo wir im letzten Jahr mit dem Austausch waren, ist halt die Thematik wegen so Spieltagszerstückelung. Hier haben wir ja, wie ich gesagt habe, früher war es Freitag und Sonntag. Inzwischen haben wir den Donnerstag als einen Spieltag mit dazu gewonnen, in Anführungszeichen. Und was jetzt noch gemacht worden ist, ist, dass halt die Dienstagspiele, die ansonsten als unter der Woche spielen wollen, da waren, auf Dienstag und Mittwoch aufgeteilt worden sind. Ich sage jetzt mal, persönlich habe ich mit dieser Aufteilung Dienstag auf Dienstag und Mittwoch null Schmerz. Weil ob ich jetzt am Dienstag das Heimspiel oder am Mittwoch habe, ändert so viel nicht an der Sache. Anders ist dann schon ein bisschen der Donnerstag zu sehen, wo natürlich, gerade was Gästefans betrifft, weniger Leute da sind als am Freitag.
Das ist genau der Punkt. Also ich glaube, das war auch so aus meiner Erfahrung ja das Hauptthema. Es macht die Auswärtsfahrten einfach schwieriger. Haben wir ja auch mit dem Radio mitgekriegt, dass wir Probleme hatten, dann für einzelne Spiele wirklich Leute zu finden, die sagen, okay, ich kann am Donnerstag da hinfahren und übertragen.
In der regionalen Nähe ist es noch machbar, aber keine Ahnung, wenn jetzt München in Bremerhaven an den Donnerstag spielt, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, das ganz extreme Beispiel zu nennen, das wird zum Problem.
Richtig, wobei ich jetzt sage, jetzt gerade München und Bremerhaven, ob jetzt am Donnerstag oder am Freitag, gut, ich muss auch am Freitag schon einen Tag Urlaub nehmen. Gut, wenn es Donnerstag ein Spiel ist, müsste ich sogar zwei Tage Urlaub nehmen, um das Ganze irgendwo hinzuwuppen.
Ja. Aber wir haben letztes Jahr auch zweimal donnerstags in Straubing gespielt, was eigentlich ein schönes Derby ist.
Ja.
Aber Donnerstag eigentlich nicht so optimal.
Richtig. Das ist die Schwierigkeit. Derbys am Donnerstag sind nicht so geschickt, weil wir einfach dann diese Stimmung, die ein Derby auch ausmacht, aufgrund wenigerer Gästefans fehlt. Beide Strecken sind schwierig, weil ich dann halt zwei Urlaubstage machen muss. Ich kann auch Magenta verstehen, weil sie sagen, Mensch, Donnerstag haben wir halt ein ziemlich Alleinstellungsmerkmal. Wir haben kaum andere Sportarten, mit denen wir konkurrieren. Das heißt, hier machen wir auch wirklich gut Quote. Und dass die Thematik Quote bei allen Medien ein wichtiger Faktor ist, dürfte auch jedem klar sein. Es ist auch für die Liga insofern angenehm, weil sie dann nämlich am Freitag zum Beispiel, wer Frühstücksfernsehen schaut, über die Zweitverwertungsrechte natürlich auch die Möglichkeit haben, Hockey auch im Frühstücksfernsehen in den öffentlich-rechtlichen Medien mit drin zu haben.
Bestenfalls sogar noch mit einem Topspiel.
Wenn es noch ein Topspiel ist, sind die noch schöner. Aber überhaupt, die bewegten Bilder sind auf jeden Fall dann auch in der Früh mit drin. Deswegen kann ich die Entscheidung nachvollziehen, auch wenn ich da in ein paar Bereichen natürlich auch persönlich als Fan sage, verstehen ja, Begeisterung nein. Was aber nicht der Fall sein darf, ist natürlich, dass ich sage, okay, ich fange es weiter an. Und fühle mir jetzt auch noch den Montag mit rein und den Samstag vielleicht noch mit dem Spiel extra. Das sollte auf jeden Fall vermieden werden. Weil ich sag mal, für den Fan ist halt auch wichtig zu sagen, ich habe ja auch meine festen Zeiten, die ich mir auch von vornherein frei halte. Also bei mir die Familie weiß, dass am Freitagabend mich telefonisch zu erreichen ab September sehr, sehr nutzlos ist, weil ich da dann entweder gar nicht ans Telefon gehe oder schwer zu verstehen bin, weil im Hintergrund der Lärm in der Halle da ist.
Hat es denn von Magenta TV als Rechteinhaber Signale gegeben, wie Sie die Situation sehen jetzt mit Blick auf die neue Spielzeit?
Wir haben ein paar Sachen da. Da ist aber noch absolut nichts spruchreif und auch noch nichts erzählensbereit. Deswegen, wir sind dran. Wenn wir was da haben, werden wir es auf jeden Fall entsprechend auch weitergeben. Aber über ungelegte Eier spreche ich da in dem Fall nicht.
Absolut verständlich. Würde uns jetzt auch nichts bringen, rumzuspekulieren. Ne?
Ja, das, genau. Und
macht keinen Sinn.
Ich sage aber, was wir gerne haben wollen, habe ich skizziert. Was wir dann bekommen am Ende des Tages, das wird sich zeigen.
Also, Fakt ist, es sind Gespräche da. Es ist das Ziel da, Eishockey unter mit Zuschauern durchzuführen, mit einem möglichst weniger, nicht mehr filetierten Spieltag, wenn alles glatt läuft. Das sind doch schon mal grundsätzlich mal gute Signale, dass dann einem Strang gezogen wird, so verstehe ich es zumindest,
ja,
dass da ein konstruktiver Austausch ist.
Das genau. Heißt, und was eben mit diesem filetierten Spieltag, sollte es in der Saison nötig sein, aufgrund von Hallenbelegungen und Ähnlichem. Weil, wie gesagt, es kann auch mal vorkommen, dass Magenta an dem Donnerstagsspiel gar nicht schuld ist, weil zum Beispiel an dem Freitag in der Halle, wo der Team das Heimspiel hat, eine andere Veranstaltung ist. Das heißt, das Team muss eher auch nur das ausweichen. Dann sagt natürlich Magenta wunderbar, dann nehmen wir das Spiel auch, ohne jetzt daran schuld zu sein. Und sollte aufgrund der Hallensaison jetzt halt in dieser kommenden Saison ein bisschen mehr Filetierung nötig sein, dann soll es aber auf jeden Fall klar sein, dass das in dem Fall ein Einzelfall ist. Das heißt, was jetzt in diesem Sonderfall mal gehen muss, weil es nicht anders geht, darf dann keinesfalls zur Regel werden. Also das ist ein Punkt, wo wir auf jeden Fall dahinterher sein werden.
Was wir aber festhalten können, ohne Kompromisse in dieser speziellen Situation wird es nicht funktionieren.
Davon ist auszugehen.
Gut, wollen wir vielleicht jetzt mal von diesen trüben Themen, Themenkomplex ein bisschen weggehen, zumindest nochmal so in Richtung allgemeine Themen der Fanbeauftragten, ja, über die ihr auch sprecht. Ich habe mir vorhin mal so ein paar Notizen gemacht, da war das Thema Stadionverbote, Gewaltprävention, der Stadionguide, den haben wir ja schon mal angesprochen, der als Hilfestellung fungiert. Also das ist ja sehr, sehr vielschichtig. Klingt jetzt auch erstmal so ein bisschen trüb, Gewaltprävention, Stadionverbote, ist erstmal negativ behaftet. Ist aber grundsätzlich ja auch was, wo man konstruktiv einwirken kann. Vielleicht,
richtig.
Vielleicht gehen wir mal zum Thema Gewaltprävention, weil ja, das zieht ja dann die Stadionverbote
mit. Oder als, wenn es dann nicht geklappt hat.
Ganz genau. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen abholen, was ihr da besprecht und ob es vielleicht auch schon Stellschrauben gibt, die vielleicht demnächst gedreht werden.
Gerne. Gewaltprävention ist mal eine der wichtigen Sachen, wie ich Hockey seit vielen Jahren erlebe, ist, dass man hier als Familie hingehen kann, zwar auf dem Eis unten die Action hat, dass, wenn das Spiel läuft, natürlich mit Anforderungen, gegenseitig auch gewissen Schmähungen gegenseitig gearbeitet wird, aber dass man in der Drittelpause und auch nach dem Spiel mit dem gegnerischen Fan zusammenstehen kann und ein Bierchen trinken kann oder eine Apfelschorle oder was auch immer. Das heißt, Spiel ist Spiel, aber ansonsten dieser gegenseitige Respekt der Person an sich, der sollte gewährleistet sein. Und dass man eben gesagt auch ohne Schwierigkeiten seine Kinder mitnehmen kann und nicht Angst haben muss, dass es hier zu einer Massenrandale kommt, wie es hin und wieder in einigen Fußballstadien der Fall ist.
Mein Eindruck, den ich so die letzten Jahre gewonnen habe, es hat immer so dieses Gefühl, wir sind alles Eishockey-Fans, wir sind nicht so viele, deswegen ist es doch genial, dass wir alle zusammen in diese Hallen gehen.
Richtig. Und ich sage mal letztendlich, ich brauche auch den gegnerischen Fan mit in der Halle, weil er halt auch ein Teil der Stimmung mit ist. Und letztendlich, wenn unten auf dem Eis am Ende eine der beiden Mannschaften gewonnen hat, dann kann der gegnerische Fan aus meiner Sicht dafür überhaupt nichts. Genauso wenig, dass ich jetzt was großartig dafür geleistet habe, wenn mein Team gewonnen hat. Gut, ich habe angefeuert, aber das macht vielleicht einen kleinen Prozentsatz aus. Das Größte machen die unten auf dem Eis aus. Aber wir haben hier einen wirklich geilen, tollen Sport und den kann man auch bloß in der Form erhalten, wenn man halt auch als Fans irgendwie zusammensteht. Und gerade bei Länderspielen ist man ja dann doch wieder alle gemeinsam, egal welches Trikot man trägt. Deswegen sind wir hier auch in einem regelmäßigen Austausch mit den Stellen, die hier für die Sicherheit in den Hallen zuständig sind. Ich habe vorhin schon mal angesprochen gehabt, die erste Erwähnung der Fanbeauftragten war dieses Sicherheitsgespräch mit dem Gast-Fanbeauftragten vor dem Spiel. Das heißt, wir tauschen uns schon bei Spielbeginn mit Polizei, Ordnungsdienst, Sicherheitsdienst aus. Erstmal überhaupt mal kurz vorstellen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich mal in die Augen schaut und sagt, Mensch, wenn irgendwas ist, ich bin der, komm zu mir, klären wir es erstmal so. Und es klappt in sehr vielen Arenen mittlerweile sehr gut, dass also auch der Kontakt zu den Sicherheitsdiensten auch als Gäste-Fanbeauftragter wirklich funktioniert, dass die auch oft nur sagen, Mensch, da unten, der, wenn sich jetzt nochmal was erlaubt, dann kommen wir runter, schau du erstmal hin, sagst du ihm. Und wenn ich jetzt alsjenige mit demselben Trikot da runtergehe und sag, du, was du jetzt da anstellst, ist nicht so toll, natürlich dann schon ein bisschen deutlicher, benimm dich gescheit, mach die Sachen richtig und wenn nicht, dann kommen die anderen Herrschaften.
Das ist das Vertrauensverhältnis, ne?
Das Vertrauensverhältnis ist eine Sache, die hier in den letzten Jahren wirklich auch gewachsen ist, die man auch Stück für Stück auch erstmal sich erarbeiten muss. Und eine der größeren Sachen war, es gab Anfang des Jahres, im Februar, eine Seminar für die Sicherheitskoordinatoren, wo dann Kollege Hette und meiner einer als Fanbeauftragten Sprecher auch mit da gewesen sind und wo man halt auch ein bisschen austauschen, sich gegenseitig sehen, kennenlernen und dann auch gegenseitig verstehen. Weil wenn ich mal mich mit jemandem unterhalte und sehe, aus welcher Sicht er jetzt an seine Arbeit rangehen muss, kann ich auch verstehen, warum er jetzt in dem Augenblick so und so handelt und kann dann eben schon im Vorfeld überlegen, Mensch, wie können wir gemeinsam dafür sorgen, dass so eine Situation am besten erst gar nicht eintritt.
Haben wir oft ein Problem dieser Art überhaupt?
Es gibt hin und wieder Probleme, aber die werden zum jetzigen Zeitpunkt immer noch sehr, sehr zügig auch gehandelt. Das heißt also, da arbeiten dann auch die Heim- und Auswärtsfanbeauftragten sehr eng zusammen, einfach weil wir halt auch unsere Pappenheimer kennen.
Ja, klar.
Weil, ich sag mal, kleiner Vorgriff auf die Thematik Stadionverbote. Jeder Fanbeauftragte weiß, wer aus seinem Gau her damit betroffen ist. Und wir wissen auch, wer potenziell eher dazu tickt, vielleicht auch nach dem dritten, vierten Bier ein bisschen auszuticken und auf wen man da einfach mal ein Auge haben muss. Und wie gesagt, wenn wir das auch demonstrieren und sagen, wir schauen auch darauf, dann gibt es natürlich auch von den Sicherheitsleuten, die natürlich auch nicht sagen, wir gehen jetzt in die Halle, wir machen hier Sicherheit und wir sind jetzt hier Rambo 5 und sind auf dem Kriegszug gegen die Fans. Die nehmen es natürlich auch lieber, wenn sie ein ruhiges Spiel haben, wo alles entsprechend sauber läuft, in 99% der Fällen. Dass es immer mal wieder Fälle gibt, wo irgendwas entgleist. Wir sind auch nur Menschen und jeder hat mal einen Tag, an dem er schlecht aufgestanden ist und wo alles schiefgelaufen ist und wo man dann halt mal Sachen macht, die man sonst nicht machen würde. Aber im Wesentlichen läuft das Ganze wirklich in vielen Bereichen gut. Und was wir da auch festgestellt haben, das war immer ganz witzig, bei diesem Seminar war von einem externen Anbieter, der dann bei einigen Sachen, Mensch, und das könnte doch ein Problem sein. Nee, das machen die Fanbeauftragten, das läuft. Also, war das wirklich ganz witzig, dass also da sehr viele der Problemfelder auch nachgewiesenerweise auch von uns schon im Vorfeld gehandelt werden. Und wir tauschen uns da einfach auch entsprechend aus, um hier von vornherein auch dafür zu sorgen, eben, dass die Action auf dem Eis und nicht auf den Rängen stattfindet.
Ich habe jetzt gerade überlegt, wenn so, man liest ja ab und an mal was.
Ja.
Betrifft aber eher immer die Ligen unterhalb der DEL. Also
ja.
Mehrheitlich. Jetzt mal Oberliga und auch mal DEL 2. DEL, da muss ich jetzt echt lange nachdenken. Da fällt mir eigentlich nur eine Geschichte ein, die immer wieder mal in den Medien hochkommt. Hier mit Straubing und Ingolstadt.
Ja.
Ansonsten hätte ich jetzt so als unbeteiligter Fan jetzt einfach mal, ne, der jetzt nicht so wie ihr sich direkt damit beschäftigen muss, hätte ich jetzt gar keine Situation im Kopf, die irgendwie groß eskaliert wäre.
So soll es auch sein. Und wie gesagt, das ist die Thematik eben Prävention. Wie gesagt, Stadionverbote ist dann zwar hinten nachgelagert, aber letztendlich soll es so sein, dass es zu dieser Thematik Stadionverbote eigentlich erst gar nicht kommen sollte.
Was waren denn die Themen speziell zum Themenbereich Stadionverbote und Gewaltprävention beim Treffen vorgestern?
Stadionverbote gibt es unterschiedliche Ansätze, die wir mit den Kollegen aus der Randsportart mit dem Lederball gewonnen haben. Also wir tauschen uns nicht bloß untereinander aus, sondern tauschen uns auch aus mit den Kollegen vom Fußball, was gerade auch an den Standorten, wo ich größere Fußballvereine habe, auch dringend nötig ist. Weil auch im Fußball zum Beispiel gibt es Stadionverbote und es gibt nicht selten dann Fans, die sagen, Mensch, die Spielwiese Fußballstadion ist mir jetzt genommen, 500 Meter weiter ist das Eishockeystadion, gehen wir doch mal dahin. Das heißt, hier ist ein Punkt, wo wir auch mit drauf schauen, dass wir hier uns ein bisschen austauschen. Und hier haben wir erfahren, dass halt Stadionverbote so die Ultima Ratio sind. Es gibt Fälle, ganz klar, wenn jetzt hier eine Schlägerei ist und einer schlägt auf den anderen ein, was von 20 Leuten gesehen wird, sorry, das sind Leute, die ich beim Hockey nicht mehr sehen will, die ich gar nicht brauche. Gibt aber auch jetzt geringere Vergehen, hat mal Becher irgendwo hingeschmissen oder ähnliches, wo dann halt nicht unbedingt gleich aus unserer Sicht mit dem Steinverbot gearbeitet werden muss, sondern wo man sich halt auch mal überlegen kann, kann man denjenigen oder diejenige mit ein bisschen Arbeitseinsatz auf Bewährung so ein bisschen zeigen, das war nicht gut, was du gemacht hast, aber wir behalten dich mit drin. Weil nichts ist schlimmer, als wenn ich jemanden nach dem ersten kleinen Vergehen gleich Stadionverbot gebe. Wir wissen, dass die Stadionverbotler sich auch selber natürlich immer wieder mal treffen und sich teilweise auch feiern, gerade wenn es in die aktive Szene hineingeht. Einige sind dann auch stolz drauf, dass sie mal eine Zeit lang Stadionverbot haben. Und wenn dann einer, der jetzt da eigentlich nicht reingehört, plötzlich nicht so mit aufhören wird, dann lernt er halt Sachen, die dann ihn in eine Richtung bringen, wo wir eigentlich nicht haben wollen. Weil letztendlich, jeder hat in seiner Jugend mal Unsinn gemacht, auf den er heute nicht unbedingt stolz ist. Aber man soll auch jedem die Möglichkeit geben, draus zu lernen und ihn nicht dann von vornherein abstempeln. Und gerade dieses draus lernen ist vielleicht Stadionverbot nicht immer die optimale Lösung dafür.
Also ist das quasi auch der Ansatz zu sagen, Fingerspitzengefühl einsetzen, nicht gleich mit der großen Keule schwingen. Und das ist aber wahrscheinlich auch ein Thema, was regelmäßig besprochen werden muss, um diese Wichtigkeit und dieses Fingerspitzengefühl einfach auch zu schärfen.
An der Thematik sind wir eigentlich seit Anbeginn, dass sich die Fanbeauftragten treffen, dran. Also ist eine Sache, die ständig auch weitergeht und wo auch wir im Austausch mit anderen Sachen dazulernen. Und wenn es denn nötig ist, dann sagen wir, dann muss es auch sein. Aber wenn es nicht nötig ist, kann man vielleicht auch mal kreativer sein und hier auch andere Lösungen finden.
Stadionverbot ist ja auch nicht immer gleich lang, oder?
Es gibt nach der jetzigen Regelung von einem halben Jahr bis zum Ende der übernächsten Saison. Okay. Also Ende der übernächsten Saison ist vom Rechtlichen her das Einzige, wo ich mit einem bundesweiten Stadionverbot noch durchkomme. Mhm. Das heißt, spätestens nach, wenn ich jetzt zur Saisonbeginn mir irgendwas zu Schulden kommen lasse, dann bin ich halt diese Saison um die nächsten beiden draußen. Danach darf ich auch wieder in die Hallen.
Okay.
Allerdings das Ganze nur auf DEL und DEL2-Basis. Hier ist entsprechender Austausch auch da. Das heißt, es ist eine gemeinsame Kartei. Wenn aber einer jetzt DEL1 und 2 Stadionverbot hat, heißt es nicht, dass er in der Oberliga nicht zum Eishockey gehen darf.
Mhm. Und andersrum auch nicht.
Mhm. Und Oberliga, wenn er in der Oberliga Süd sich irgendwas zu Schulden kommen hat lassen, die tauschen sich auch noch aus, dann kann er aber immer noch, wenn dann die Verzahnung Oberliga Süd mit Nord ist, in die Aufstiegsrunde, zu den Nordvereinen hin, weil die tauscht sich dann schon weniger aus.
Okay.
Und wenn jetzt so ein schwarzes Schaf dann auch noch auf die Idee kommt, gut, das Oberliga habe ich mir jetzt auch versaut, ja, dann hat er ja noch die Möglichkeit, in den U20, U17-Bereich zu gehen. Mhm. Wo durchaus auch ab und zu mal sehr brisante Derbys passieren und wo auch dann da schon ab und zu mal einige Fanlager aufeinander getroffen sind. Kommt eher selten vor, aber ist ein Bereich, wo ich sage, da wo es nötig ist, will ich auch durchgreifen, aber da, wo wir wirklich noch in dem Grauzonenbereich sind, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl ist das, was wir uns wünschen und wo wir halt auch versuchen, dann jetzt mal was zu entwickeln, wie man sowas in Zukunft machen kann. Das ist eine der Hausaufgaben, die wir uns für eine Arbeitsgruppe hier selbst gestellt haben.
Wir sprechen schon seit ein bisschen mehr als einer Stunde. Das sieht man mal wieder, wenn man kommt von... Es ist ja wirklich ein komplexes Thema, aber es ist kurzweilig, ich finde es mega interessant und Günni, ich möchte an der Stelle sagen, klasse, vielen lieben Dank, dass wir dich kontaktieren durften, dass du Lust hattest auf ein kleines Gespräch beim Münchner Eishockey-Stammtisch, zugeschaltet aus dem schönen Frankenland.
Richtig.
Macht richtig Spaß. Gibt es noch etwas, was du uns Münchnern oder auch grundsätzlich den DEL-interessierten Zuhörern mit Blick auf das Fanbeauftragten-Treffen von vorgestern noch mitteilen möchtest?
Mir fällt jetzt aktuell eigentlich wirklich nichts mehr ein. Außer, dass wir jetzt hoffen, dass wir eine Hockeysaison auch hinbekommen, die dann auch unfallfrei gerade in Bezug auf Corona verlaufen kann. Weil einen Punkt haben wir noch gar nicht gehabt, was passiert. Wir haben jetzt dann einen sehr dicht gedrängten Spielplan. Ein Spieler infiziert sich. Man hat es gesehen am Beispiel Fußball, Dynamo Dresden, die aufgrund der Infektion zweier Spieler die ganze Mannschaft vor 2 Wochen Quarantäne hatten, die dann natürlich dicht gedrängt damit ihren Spielplan hatten plötzlich, wo wir auch von einer Wettbewerbsverzerrung gesprochen haben. Lass es bei uns beim Hockey passieren, wo du innerhalb von 2 Wochen noch ein paar Spiele mehr drin hast, die du wieder woanders reinschieben musst, wo ich wieder Hallen dafür brauche, die dann auch wieder zur Verfügung stehen müssen und nicht mit irgendwie ein Konzert belegt sind. Also es wird eine sehr, sehr spannende Zeit, vor der ich auch ein bisschen Angst habe, muss ich gestehen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Das heißt, einfach hoffen, dass wir das Ganze wirklich gut hinkriegen und dass wir von allen Seiten her, von Clubs, von den Spielern, von den Fans hier uns das dazu tun, das Ganze mit hinzubekommen. Dass es klappen kann, hat ein Beispiel gezeigt. Ich glaube, auch die Münchner Fans haben mitbekommen, dass der langjährige Stadionsprecher Udo Scholz in Mannheim vor ein paar Tagen verstorben ist.
Ja.
Hier war am vergangenen Freitag eine von den Fans organisierte Trauerfeier, wo dann wirklich auch mit massiven Auflagen, was kann, wer, wie viel Gruppen dürfen zusammenstehen und Ähnliches, haben sie wirklich bestens organisiert. Und selbst diejenigen Fans, die ansonsten in Corona-Sachen eher ein bisschen, naja, übertrieben und so weiter, es haben sich alle an die Regeln gehalten, sodass das Ganze wirklich sauber und auch würdevoll vonstatten gehen konnte. Und es zeigt auch, Hockey-Fans sind was Besonderes. Und wenn wir das Besondere auch mit hinbekommen, dann hoffe ich, dass wir es auch in dieser neuen Saison dann so zusammenbekommen.
Ein sehr schönes Schlusswort, Günni.
Ich kann auch gerade sagen, das war jetzt ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und kann ich mich nur anschließen.
Absolut. Ich denke, dabei können wir es belassen, weil schöner wird es nicht mehr.
Nee, und Günni. Freue ich mich jetzt auch auf mein Sein oder ein Bier zum Abendessen. Das darf jetzt auch mal sein, weil am Mikro oder solche Sachen bin ich noch ohne gewesen. Jetzt gibt es dann ein Bierchen für mich.
Bei uns hättest du es gedurft. Wir sind Münchens Eishockey-Stammtisch. Da ist ein Bierchen immer gerne gesehen.
Ich weiß, aber ich kenne von einem Kollegen, der beim Radio arbeitet, der immer gesagt hat, du hörst halt am Mikro ziemlich schnell jedes Bier. Und deswegen bin ich da auch in der Situation konsequent und sage dann lieber mal nichts zu trinken. Und dann freut man sich auf das Bierchen danach umso mehr.
Stark. Günni, nochmal ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns, dass du uns so ein bisschen mit hinter die Kulissen genommen hast. Was passiert denn da eigentlich? Wie ist denn der Stand der Dinge? Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Liebe Grüße nach Nürnberg. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank. Gerne geschehen. Und wenn mal wieder was auftaucht, dass irgendwie Themen, die jetzt Fanbeauftragte betreffen, bin ich natürlich auch so im viertelhalben Jahr, dreiviertel, wie es auch immer passt, immer auch gerne wieder ansprechbar.
Da kommen wir sehr, sehr gerne drauf zurück.
Okay.
In diesem Sinne sage ich danke fürs Einschalten. Packmas Podcast Folge 7 mit dem Günni, einem der Sprecher der DEL-Fanbeauftragten, mit dem Egel und mit meiner Wenigkeit, dem Flo. Uns bleibt nur zu sagen, hoffen wir, dass diese Saison einigermaßen gut vonstatten gehen kann. Hoffen wir, dass wir einen Saisonstart, ja, momentan sieht es ja aus, nach Ende Oktober, Anfang November sehen können. Bleibt gesund und ganz wichtig, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.
Herz, Herz, Herzschlag, weiß und blau.